Diejenigen, die keinen anderen Wunsch außer Krishna-Bewusstsein haben. Kanti heißt so eine Sache im Geist. Yathya, der Herr von dem. Na, nicht. Kanchana, eines. Atam, Segnung. Vanchanti, Wünsche. Je, diejenigen Gottgeweihten. Vai, in der Tat. Bhagavat Prapana, den Lotusfüßen des Herrn völlig ergeben. Adyat Bhutam, die wunderbar sind. Tat Charitam, die Taten des Herrn. Sumangalam, und sehr glückverheißend zu hören. Gayanta, durch Chanten und Hören. Ananda, von transzendentaler Glückseligkeit. Samudra, in das Meer. Magna, die eingetaucht sind. Die Übersetzung: unverfälschte Gottgeweihte, die keinen anderen Wunsch haben, als dem Herrn zu dienen, verehren ihn in völliger Ergebenheit und hören und chanten ständig von seinen Taten, die überaus wunderbar und glückverheißend sind. So tauchen sie ständig in ein Meer transzendentaler Glückseligkeit ein. Solche Gottgeweihte bitten den Herrn niemals um eine Segnung. Ich hingegen bin in Gefahr. Gajendra, der Elefant, der in Gefahr gebracht wurde, von einem Krokodil verschweißt zu werden, sagt das. Ich hingegen bin in Gefahr. Daher bete ich zum höchsten Herrn, der ewig existiert, der unsichtbar ist, der Herr aller großen Persönlichkeiten wie Brahma ist und der nur durch transzendentalen Bhakti-Yoga zu erreichen ist. Es ist sehr schwierig, den Herrn zu erkennen, da er sich ja jenseits der Reichweite meiner Sinne befindet und transzendental zu aller äußeren Wahrnehmung ist. Er ist unbegrenzt. Er ist die ursprüngliche Ursache und er ist in jeder Beziehung vollkommen. Ich erweise ihm meine Ehrbietung. Erläuterung. Fängt direkt mit einem Schlucker an. Anyavilashita shunyam jnana kamadhyana vritam anukulyena krishnanu shilanam bhakti utama. Man soll dem höchsten Herrn Sri Krishna in einer wohlgesonnenen Haltung, das heißt ohne Wunsch nach materiellem Nutzen oder Gewinn, durch fruchtbringendes Tun oder philosophische Spekulation, transzendentalen, liebevollen Dienst darbringen. Das nennt man rein hingebungsvollen Dienst. Unverfälschte Gottgeweihte bitten die höchste Persönlichkeit Gottes um nichts. Doch Gajendra, der König der Elefanten, war durch Umstände gezwungen, um eine unmittelbare Segnung zu bitten, da er keinen anderen Weg der Rettung sah. Manchmal, wenn es keine Alternative gibt, betet ein reiner Gottgeweihter, der sich völlig von der Barmherzigkeit des höchsten Herrn abhängig weiß, um eine Segnung. Doch in solch einem Gebet drückt er auch sein Bedauern aus. Jemand, der ständig von den transzendentalen Spielen des Herrn hört und chantet, befindet sich immer auf einer Ebene, auf der er um keinerlei materielle Vorteile bitten möchte. Solange man jedoch nicht ein völlig reiner Gottgeweihter ist, kann man sich nicht an der transzendentalen Glückseligkeit erfreuen, die vom Chanten und Tanzen in der Ekstase der Sankirtan-Bewegung kommt. Und solche Ekstase wird nicht von einem gewöhnlichen Gottgeweihten erfahren. Sri Chaitanya Mahaprabhu zeigte uns, wie man sich an transzendentaler Glückseligkeit erfreuen kann, indem man einfach chantet, hört und in Ekstase tanzt. Das ist Bhakti-Yoga. Deshalb sagte der König der Elefanten Gajendra Adhyatmika Yoga Gamyam, was darauf hindeutet, dass man sich dem höchsten Herrn nicht nähern kann, solange man sich nicht auf dieser transzendentalen Ebene befindet. Die Segnung, imstande zu sein, sich dem höchsten Herrn zu nähern, kann nach vielen, vielen Geburten erreicht werden. Das hieß Chaitanya Mahaprabhu hat diese Segnung jedem gewährt, sogar den gefallenen Seelen, die über keinerlei Erbe im spirituellen Leben verfügen. Das sehen wir ja in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein sehr deutlich. Der Pfad des Bhakti-Yoga ist daher der makellose Vorgang, durch den wir uns der höchsten Persönlichkeit Gottes nähern können. Bhakti-Yaham Ekaya Graya. Durch hingebungsvollen Dienst kann man sich dem höchsten Herrn nähern. Der Herr sagt in der Bhagavad Gita 7.1 Maya Shakta Manapata Yogam Yunyam Adashraya Asamshayang Samagrammang Yatagyasya Sitachenu. Höre nun, O Sohn Pritas, Arjuna, wie du mich frei von allen Zweifeln vollständig erkennen kannst, indem du völlig über mich bewusst und den Geist auf mich gerichtet Yoga praktizierst. Indem man einfach dem Krishna-Bewusstsein verhaftet ist und ständig an die Lotusfüße Krishnas denkt, kann man die höchste Persönlichkeit Gottes ohne Zweifel vollständig verstehen. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paskachari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Anunityananda Anunta Gagadha Sivasadi Gomattavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Wir wollen nochmal den Text hören. In dem Text werden zwei Arten von Devotees beschrieben. Wir können ja sehen, zu welcher Gruppierung wir wohl eher so ungefähr hinpassen. Und in dieser, sagen wir mal, ist wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, denn die Vorlesung ist über dieses Thema. Unverfälschte Gottgeweihte, die keinen anderen Wunsch haben, als dem Herrn zu dienen, verehren ihn in völliger Ergebenheit und hören und chanten ständig von seinen Taten, die überaus wunderbar und glückverheißend sind. So tauchen sie ständig in ein Meer transzendentaler Glückseligkeit ein. Solche Gottgeweihte bitten.
Näher dran? Gut.
Also, solche Gottgeweihten. Ja, hier. Solche Bliss-Gottgeweihten, sage ich jetzt mal, bitten den Herrn niemals um eine Segnung. Ich hingegen bin in Gefahr. Daher bete ich zum höchsten Herrn, der ewig existiert, der unsichtbar ist, der Herr aller großen Persönlichkeiten wie Brahma ist und der nur durch transzendentalen Bhakti-Yoga zu erreichen ist. Sehr schwierig, den Herrn zu erkennen, da sich ja jenseits der Reichweite meiner Sinne befindet und transzendental zu aller äußeren Wahrnehmung ist. Er ist unbegrenzt. Er ist die ursprüngliche Ursache und er ist in jeder Beziehung vollkommen. Ich erweise ihm meine Ehrbietung. Dies ist das Gebet von Gajendra. Wir beschäftigen uns sehr mit 9 verschiedenen Vorgängen, durch denen wir Krishna erlangen können. Und eines dieser Vorgänge ist Gebete. Gajendra ist einer derjenigen, die uns gefallenen Seelen lehrt, wie wir Gebete zu Krishna mit völligem spirituellen Nutzen aussprechen können. Er sagt, als Gajendra betet, tut er sein Bewusstsein in sein Herz verankern. Also mit völliger Konzentration sich an Krishna wenden. Und wir hören, dass Krishna dann am Ende seiner Gebete ihm tatsächlich ganz persönlich erscheint und ihn aus dieser schrecklichen Gefahr befreit, in die er geraten ist durch ein aggressives Krokodil, was ihm beim Trinken angefallen hat. Gajendra ist eine Persönlichkeit, die sich aus Gefahr heraus dem höchsten Herrn zuwendet. Es gibt verschiedene Motivationen, sich an Krishna zu wenden. Und eines ist, weil man Leid verspürt im eigenen Leben und dieses Leid lösen möchte. Ein anderes ist, weil man große Wissbegierde hat, die absolute Wahrheit kennenzulernen. Und sehr oft ist es so, dass es gibt insgesamt 4 Motivationen, sich miteinander vermischen und dann verschiedene Anteile von diesen Motivationen bei uns sichtbar werden in unserem eigenen Leben und unserer eigenen Motivation, uns mit dem Krishna-Bewusstsein nicht nur aus der Beobachterposition, sondern aus der Position des Praktizierenden zu befassen. In den Vaishnava-Schriften und eigentlich allen spirituellen Schriften wird dieses sich an Krishna wenden als etwas sehr Wichtiges bezeichnet und gesagt, dass es seinen höchsten Ausdruck findet in der unbedingten oder bedingungslosen Hingabe an Krishna. Die Vaishnava-Schriften sagen uns, dass Hingabe bedeutet, sich völlig abhängig zu machen von dem, dem man sich hingibt. Und ein Beispiel, was gegeben wird, ist das Beispiel einer Kuh, die in den Besitz eines gütigen Meisters kommt, der die Kuh mit Wasser versorgt, mit Gras und mit all den Dingen, die eben notwendig sind für ein gutes Kuhleben. Wendet sich auch ein Devotee, der bedingungslose Hingabe zu Krishna praktiziert, an Krishna mit diesem ganz unschuldigen und sagen wir mal kindhaften Vertrauen, diesem nicht kalkulierenden Vertrauen. Krishna sorgt für mich. Das ist ein Ideal, was auf dem Pfad der Hingabe angestrebt wird. Es gibt sehr viele Shlokas und Verse, die dieses Ideal zelebrieren. Zum Beispiel möchte ich euch gerne einen Vers vorlesen aus dem 11. Kanto des Srimad Bhagavatams, der vielleicht nicht so bekannt ist. Ihr kennt bestimmt viele Verse selber schon. Wenn das Lebewesen, was ja Geburt und Tod unterworfen ist, all seine Handlungen aufgibt und sich völlig mir hingibt, indem es sich nach meinem Wunsch engagiert, dann erreicht eine solche hingegebene Seele durch meine Gnade die Unsterblichkeit und wird, was die spirituelle Eigenschaft betrifft, in der Eigenschaft genauso wie ich. Solch eine Seele kann die göttliche Ekstase im Leben genießen, in der spirituellen Welt, in meiner Gemeinschaft. Krishna spricht hier also über eine solche hingegebene Seele und das unglaubliche Glück, was sie erfährt in diesem Zustand der Hingabe. Diese Seele wird aus dem Bereich der Zeitweiligkeit, dem materiellen Bereich von Geburt und Tod, von Krishna selber genommen und auf eine Ebene gehoben, gebracht, wo er selber da ist, das heißt ins Königreich Gottes. Und da genießt sie göttliche Ekstase. Der Vaishnava Poet, hätte ich fast gesagt, aber das klingt zu entfernt für uns, die wir ihn ja kennen, Bhakti Vinod Thakur singt ein Lied über Hingabe, wo er seine eigene, sagen wir mal, Erfahrung mit diesem preislosen Juwel der Hingabe wiedergibt. Er singt. Es wäre jetzt interessant, das mit Melodie und Harmonium zu hören, aber ich bin ein sehr untalentierter Sänger. Ich mach's jetzt mal einfach in Englisch oder na, in Deutsch. Ich habe mich deinen Lotusfüßen hingegeben, Krishna, und bin jetzt im höchsten Maße glücklich geworden. Alle meine Leiden haben mich verlassen und ich habe nicht mal mehr Sorgen. In jede Richtung, in die ich schaue, sehe ich nur Freude. Deine Lotusfüße sind frei von allen Klagen. Und wer sich bei deinen Lotusfüßen aufhält, hat nicht einmal Angst mehr vor dem Tod. Sie sind das Reservoir von Nektar, also Nektar kommt ständig aus ihnen hervor. Nun habe ich dort meine Ruhe gefunden. Und ich habe keine Angst mehr vor dem materiellen Dasein. Das ist ein authentischer Erfahrungsbericht von Bhaktivinoda Thakur über die Freuden, die mit dem Bereich Hingabe verbunden sind. Diese unglaubliche Ekstase und Vertiefung, die auch in dem Text, den wir eben gelesen haben, aus dem 11. Kanto beschrieben wird. Reine Devotis, die auf einer Ebene sind, wo sie sich mit ihren Worten, ihrem Körper, aber vor allem ihren Gedanken Krishna völlig hingeben, sind auf dieser Ebene, wo sie ganz und gar zufrieden sind mit ihrer Hingabe zu Krishnas Lotusfüßen. Ihnen mangelt es an nichts mehr. Aus jeder Richtung kommt ihnen nur Freude entgegen, wie Bhaktivinoda Thakur das sagt. Das ist ein Begriff, der in all directions I only see joy, der auch in einem Sanskrit-Vers gebraucht wird, aus allen Richtungen. Sagt selber, klingt das nicht ermutigend oder sagen wir mal inspirierend oder vielleicht wegweisend? Wie kommt es, dass viele Menschen, die den Begriff Hingabe hören, etwas anderes damit verbinden? Ich weiß damals, als ich mit meinem Vater über mein neu gefundenes Glück im hingebungsvollen Dienst sprach, da sagte er, ich muss dieses Wort hingebungsvoll verstehen. Was bedeutet Hingabe für dich? Ja, man übergibt sich einfach total Krishna, Gott. Man liefert sich ihm aus. Und jetzt hatte ich ein Wort gebraucht, was ihm sehr gut bekannt war von seinen eigenen Erfahrungen im Leben, nachdem die Deutschen nach Russland einmarschiert waren und sich also unmöglich verhalten haben, um es in einem poetischen Wort zu sagen. Also ich spreche von dem Zweiten Weltkrieg. Da wurden sie dann irgendwie von der internationalen Community gemaßregelt und sie mussten sich dann eben ausliefern. Das heißt zu Deutsch gesagt, die weiße Fahne hoch, Hände hoch und in das Internierungslager oder in die Lager, die für die gemacht werden. Die wurden aus dem Kriegsgeschehen gezogen durch Auslieferung. Völlige Hingabe. Sie waren völlig der Gnade eines anderen ausgeliefert. Als mein Vater dieses Wort hörte, Hingabe, Auslieferung, da kamen natürlich die Sanskaras der Vergangenheit, die tiefen Eindrücke eines Menschen, der sein Verhalten und seine Vergangenheit bereut, zum Vorschein und ein gewisses Erbeben. Nun, das Interessante ist, dass jede bedingte Seele oder bedeckte Seele erbebt angesichts dieses Wortes Hingabe. Damit hängt so ein bisschen zusammen, seinen freien Willen dem eines anderen anvertrauen. Damit hängt zusammen, etwas zu tun, was nicht unmittelbar im Bereich der eigenen Komfortzone liegt. Um es mal ganz einfach auszudrücken. Da sind vielerlei Assoziationen, die bestimmt interessant wären, in einem Workshop mal alle zu sammeln. Für die bedingte Seele ist es eigentlich nicht natürlich, sich hinzugeben. Es ist nicht natürlich. Es geht gegen die eigene Natur. Diese Natur, die man philosophisch als die angenommene Natur bezeichnet, nicht? An adopted nature. Die bedingte Seele ist ja bedeckt von der materiellen Energie, und die materielle Energie manifestiert sich in einem physischen Körper, der zahlreiche Forderungen hat und vielen Drängen ausgeliefert ist. Drängen, die auf der körperlichen Ebene als Hunger und Durst und dem Wunsch nach Fortpflanzung empfunden werden. Drängen, die aber auch auf der feinstofflichen Ebene empfunden werden, als dem Wunsch nach Ansehen, nach Gewinn im Leben und nach all den materiellen Wünschen, die sich ja ansammeln im Herzen. Und somit sind wir also umgeben von einem physischen und einem grobstofflichen und feinstofflichen Körper, der von der Natur her zu einer Art zum materiellen Leben rüberzieht, zur eigenen Befriedigung, zur eigenen Zufriedenstellung. Das ist die Natur, die diese bedingte Natur hat. Ich hatte mal ein Fahrrad, das hatte einen Linksdrall. Wenn immer man fuhr, dann zog das so nach links rüber. Und wenn man dann noch freihändig fuhr, um den Mitschülern zu imponieren, dann war man sofort im Graben drin. Und ich vergaß das immer, weil die anderen Fahrräder eben nicht so einen Linksdrall hatten, sondern nur dieses eigene Fahrrad so unperfekt konstruiert war, dass das rüberzog. So ist es auch mit unserem physischen Körper und unserem materiellen Geist. Der zieht von der Beschaffenheit her von Krishna weg. Das ist seine Natur. Im Prema Vivata, das ist ein Werk, das heißt die verschlungenen Pfade der Wege, also die verschlungenen Pfade der Liebe von Jagadananda Pandit, da analysiert er, dass diese materielle Existenz, diese materielle Bedeckung der Seele gegeben wird, die ihr Gesicht von Krishna abgedreht hat, abgewandt hat. Und so sind dann der Körper und der Geist perfekte Instrumente, um einen in dieser Gottferne zu belassen. Die sind dafür gemacht, denn es ist ein Ergebnis unserer Abwendung von Gott, dieses materielle Dasein. Materielle Anhaftung ist somit die ganz natürliche Beschaffenheit der Seele, der bedeckten Seele, die Sanskrit-Schriften tun das genau analysieren, wie also für alle unsere Sinne ein Sinnesobjekt da ist, auf den der Geist sofort geht. Die Augen wollen schöne Formen sehen oder auch hässliche Formen, sind dann abgestoßen davon und erleben dieses als ein Grusel im Geiste. Vielleicht kennen das manche von euch. Die Augen sehen also Formen, die Ohren, wunderschöne Musik, die privaten Teile haben ihre Anhaftungen, der Geist ist immer angehaftet an der eigenen Wichtigkeit, man will wichtig sein, sich wichtig nehmen. Und so gibt es verschiedene, es ist ganz natürlich, das ist nichts Unnatürliches. Bitte lasst uns das analytisch betrachten, ohne es gleich zu werten. Es ist ganz natürlich, dass das von Krishna weggeht, zur materiellen Energie eben. Das ist der Linksdrall, der in dem Körper drin ist, oder der Rechtsdrall. Es ist deswegen von vornherein eine etwas schwierige Bemühung, den spirituellen Pfad anzutreten, wo es letztendlich darum geht, die eigenen Pläne Krishnas Pläne zu unterstellen. Das ist nicht einfach. Krishna weiß, dass das nicht einfach ist, und ermutigt seine Devotis unglaublich, so unglaublich, dass es manche Kommentatoren in der Gita nicht akzeptieren können. Sie sagen, Krishna sagt, mein Devoti, der also versucht zu mir zu kommen, selbst wenn es manchmal gesehen wird, dass er einen Unfall hat und mit abscheulichen Tätigkeiten, nicht mit den normalen, durch Gesetze geregelten Sinnbefriedigungstätigkeiten, sondern abscheulichen Tätigkeiten beschäftigt ist, sollte man ihm verzeihen. Man muss darüber hinwegsehen. Weil er ja auf dem richtigen Pfad ist, sagt Krishna, muss er als Heiliger angesehen werden. Krishna weiß auch, wie wahnsinnig schwierig das ist, gegen diese niedere oder bedingte Natur anzugehen und anzugehen und die constitutional nature, die veranlagungsmäßige Natur der Seele, die nach ihrem Herrn läuft und sich nach der, Prabhupada sagte einmal, der Umarmung Gottes sehnt, um diesem Pfad zu folgen. Deswegen sagt Krishna, Nachsicht, Nachsicht mit den Devotees, die manchmal auf diesem Wege wieder, ja, dem Linkstrahl sozusagen, will ich also nachgeben und im Straßengraben laden, lang für kürzere, längere oder mittelfristig gezeigt. Das ist verständlich. Also mir geht es hier darum zu etablieren, im ersten Teil dieser Vorlesung, dass das ein Konflikt ist, dieses rein spirituelle, das reine spirituelle Leben in der materiellen Welt zu führen, was unglaublich spannend ist für einen selber und für andere, die mit Anteilnahme in das Leben schauen. Wie wird die Seele, die in dieser Spannung vorangehen? Wie wird sie glücklich vorangehen? Wie wird sie unkompliziert vorangehen? Wie wird sie die Hindernisse des materiellen Daseins, die auf dem Wege ja kommen müssen, überwinden? Das ist ein unglaublich spannendes Thema. Also unglaublich. Wo es viele Vaishnava-Schriften gibt, die das beleuchten. Und es ist ein unglaubliches Material für Literatur zum Beispiel. Lesen wir, wie Gop Kumar zurückgeht in die spirituelle Welt und wir bangen mit ihm, wünschen ihm, dass er an den Hindernissen vorbeikommt und so weiter. Ja, so Krishna weiß davon und manchmal tut er Devotees, wo er schon weiß, dass die den ganz tiefen Wunsch haben, ich will nur zu dir zurück, ich kann noch nicht helfen, auf eine Weise, die sehr interessant ist. Krishna hilft der bedingten Seele, indem er ihr die materiellen Aussichten wegnimmt. Yes, Prabhupada hat oft diesen Vers zitiert, Yasyaham anugrinami harishyetatanam shanai. Willkommen, herzlich willkommen. Wenn ich einer Seele ganz besonders zugeneigt bin, dann komme ich und nehme alles weg von dieser Seele, so dass sie dann nichts mehr hat, wo sie sich festhalten kann und sich mir ausschließlich hingibt. Haribol. Das macht Krishna aber nur bei jemandem, der schon wirklich den Wunsch gezeigt hat, ich möchte nur Krishna. Das ist wirklich die Mega-Barmherzigkeit, die große Barmherzigkeit, die nicht jeder sofort, mit der nicht jeder rechnen kann, der noch so viele andere Wünsche bewusst kultiviert. Nicht? Aber das ist so schwierig für die bedingte Seele hinzukommen, weil sie eben so angehaftet ist durch ihre Sinne und den Geist an die Materie. Man hatte einmal ein und obwohl die bedingte Seele weiß, das war der Punkt, dass ihr Leben vielleicht leidvoll ist, und obwohl ein Devotee das sozusagen bereut, dass ich noch so angehaftet bin und dass ich so Schwierigkeiten habe, mich Krishna hinzugeben und das zu tun, was mein Herz mir schon lange sagt, macht man weiter. Man scheint angehaftet zu sein an Leid. Die Prachetas, von denen wir heute Abend eine große Dia-Präsentation sehen wollen, das waren diejenigen, die zum Manasarova und zum Berg Kailash ging, sagen zu Krishna, ganz ehrlich und offen, lieber Herr, wir bedingten Seelen sind immer von der Unwissenheit der körperlichen Auffassung des Lebens bedeckt. Wir ziehen deshalb immer die leiderfüllten Bedingungen des materiellen Daseins vor. Um uns jedoch aus dieser erbärmlichen Lage zu befreien, bist du in dieser transzendentalen Gestalt erschienen. Dies ist ein Beweis für deine unbegrenzte Barmherzigkeit, die du denen, die auf diese Weise leiden, erweist. Was ist dann von den Gottgeweihten zu sagen, denen du immer sehr wohlgesinnt bist? Lass uns kurz verstehen, hier gucken, wir ziehen deshalb immer die leiderfüllten Bedingungen des materiellen Daseins vor. In einem hochspirituellen Buch habe ich vor kurzer Zeit, also ich will mal so sagen, in einem Buch, was sich mit diesem Konflikt beschäftigt, das ist aus psychologischer Sicht, habe ich, dass man also etwas tun möchte und wirklich, dass ein alles davon überzieht, aber dass man es nicht tun kann und deswegen das Gegenteil oft tut, habe ich einen interessanten Vergleich gehört. And I beg your indulgence as you listen to it. Wie sagt man das im guten Deutsch? Ich möchte euch bitten, nachsichtig mit eurem Vortragsgebenden zu sein. Manche werden bei dem Beispiel vielleicht direkt unter der Decke sein, weil es ein sehr intensives Beispiel ist. Versucht, das herauszukriegen, was im Beispiel gesagt wird. Stört euch nicht an den Vokabeln, in denen dieses Beispiel euer Ohr erreicht. Es ist ein Beispiel aus dem sehr, sehr leidvollen Bereich der Tierversuche. Und es geht hier um ein Prinzip, das uns vielleicht hilft, etwas zu erkennen, was wir in unserem Leben bisher noch nicht verstanden haben. Ich weiß, dass es sehr problematisch ist, dass die Erfahrungen, die Tiere machen, auf Menschen zu übertragen, weil da einfach ein himmelweiter Unterschied ist. Aber wir hören jetzt mal kurz. Ein Wissenschaftler hat einen Versuch unternommen. Er hatte einen Frosch genommen, in zu heißes Wasser geworfen. Der Frosch landete im Wasser und sofort rausgesprungen und an die Freiheit gehopst. Nach kürzer Zeit ging es ihm wohl gut. Der Wissenschaftler hat nun einen Topf genommen mit Wasser, das sehr kühl war, sehr schön war, und in einen anderen Frosch reingetan. Und der fühlte sich so wohl, bis das Wasser so ein bisschen sein Habitat wurde. Habitat heißt Lebensraum. Da muss er irgendwie wohl Inseln gemacht hat und Schilf und alles, was so dazugehört, damit sich ein Frosch wohlfühlen kann. Dann hat er angefangen, das Wasser unmerklich über einen Zeitraum von einem Monat zu erhitzen. Es wurde immer heißer, immer wärmer. Und es war tropisch irgendwann warm. Der Frosch hat manchmal so sich mit dem Schweiß von der Stirn wohl gewaschen im übertragenen Sinn, hat sich aber ganz wohl gefühlt, bis er nach einem Monat tot aufgefunden war in der kochenden Brühe. Nicht? Er hat nicht die Intelligenz gehabt, da rauszuspringen aus der tödlichen Falle. So ist es auch mit den leidvollen Umständen des bedingten Daseins. Sehr oft nimmt es zu und zu, und man wird unbeweglicher und unsensibler für spirituelle Fragen. Aber man tut nichts, um dieser Situation zu entkommen. Das ist so etwas Ähnliches, meinen die Prachetas wohl, wenn sie sagen, wir ziehen es deshalb vor. Also lieber Herr, wir bedingten Seelen sind immer von der Unwissenheit der körperlichen Auffassung des Lebens bedeckt. Zu Deutsch gesagt vom Maya. Wir ziehen deshalb immer die leiderfüllten Bedingungen des materiellen Daseins vor. Du bist aber erschienen, um uns aus dieser Situation zu befreien. Und darüber werden wir bald sprechen. Diese Situation, dass die bedingte Seele trotz den Leiden des materiellen Daseins nicht wirklich einen Schritt unternimmt, aus dem Leid heraus und in den Bereich dieser Hingabe, wo es ganz mit Krishna verbunden ist, in der Umarmung Gottes lebt. Das ist etwas, was uns noch bewegen soll. Denn es ist etwas, was in großer oder kleiner Weise ein Thema bleibt bis hin zur völligen Hingabe. Es ist ein Thema für Devotees, die schon 30 Jahre dabei sind oder 10 Jahre oder 10,5 oder so. Und es ist auch ein Thema für den ganz neuen Devotee, der also vor der Frage steht, soll ich oder soll ich nicht? Nicht? Wie, was auch immer er soll, das ist individuell verschieden. Diese Frage hat sogar einen persönlichen Gefährten von Krishna, Arjuna, ganz tief bewegt und zum Rütteln gebracht. Kurz zu Arjunas Leben. Er war der persönliche Gefährte Krishnas. Krishna hatte einen Plan. Krishnas Pläne sind immer langfristig. Also er wollte, dass diese Welt ein Ort wird, wo Dharma regiert. Dharma sind die kosmischen Gesetze oder die dharmischen Gesetze, die Gesetze Krishnas. Und er wusste, dass dazu eine Konfrontation unausdingbar war, nämlich die Konfrontation zwischen Duryodhana, der Adama, der die Gegenseite von Dharma vertrat, und den Pandavas. Krishna hat die Pandavas vorbereitet auf diesen Konflikt. Ihr wisst, in jungen Jahren wurde ihnen das Königreich von diesen gierigen und nicht gottesbewussten Menschen weggenommen. Ihr wisst, die Pandavas wurden mit einer Ungerechtigkeit behandelt, die den Leser noch heute, 5000 Jahre, Tränen der Entrüstung in die Augen treibt. Nicht? Wie die Pandavas in einem Spiel mit gezinkten Würfeln ihres Königreiches beraubt wurden, wie ihre Frau vor ihren Augen entkleidet werden sollte, um sie weiter zu demütigen, wie ihnen nachgestellt wurde auf Schritt und Tritt. Nicht? Und jetzt verfolgt ich diese Thematik bitte weiter. Krishna hatte das inszeniert. Die Pandavas waren seine Devotees und er wollte, dass sie seinen Wunsch in dieser Welt durchsetzen. Und er hat ihnen schließlich alles weggenommen. Das Königreich, ihre Ehre. Was meint ihr, wie schlimm das ist, den guten Ruf zu verlieren? Alles. Für die Pandavas war es dann klar, irgendwann werden wir wohl in den Krieg ziehen müssen, obwohl es nicht unsere Art ist. Yudhishthira hatte dann Arjuna als General der Pandavas auserkoren und hatte ihn vorbereitet auf den Krieg für 13 Jahre. Arjuna was groomed for battle. Arjuna war vorbereitet auf den Krieg. Yudhishthira hatte ihn gebeten, bitte geh in die Himalayas. Dort ist Shiva. Und hol dir von und stell ihn erstmal zufrieden mit großen Entsagungen und dann hol dir die Pashupatra Ashtra. Das richtig gesagt. Pashupatashtra, sagt man. Yudhishthira hatte Arjuna gebeten, geh auch zu den himmlischen, den Devatas, und hol dir Waffen, denn wir werden in den Krieg ziehen. Yudhishthira hatte Arjuna gebetet mit Tränen in den Augen, wir sind auf dich angewiesen, auf die Stärke deiner Arme, deine Weitsicht in der Schlacht. Und dies wird eine Schlacht sein zwischen Dharma und Adharma. Es wird die intensivste Auseinandersetzung sein, die jemals stattgefunden hat. Und Arjuna kam dann auf das Schlachtfeld, gut vorbereitet. Sicher, dass er den Auftrag, den ihm Gott gegeben hatte und den seine Brüder und seine ganzen von ihm Erwarteten ausführen konnten. Und als er dann sah, was ihm wirklich bevorstand, gegen seine Verwandten anzutreten, gegen seinen Lehrer anzutreten, erbebte er angesichts der Hingabe zu dieser Aufgabe. Arjunas Erbeben wird in der Bhagavad Gita auf physiologische Weise beschrieben und auch psychologische Weise. Also es wird sein Körperzustand behandelt, sein Mund war ausgetrocknet und er weinte und er verlor alles, was er in den Händen hielt, aus den Händen, einschließlich des Bogens Gandivas. Und es wurde sein innerer Zustand gesagt, er war verzweifelt in einem Wort. Das erste Kapitel des heiligsten Buches der Welt heißt das Yoga der Verzweiflung. Wie sagt man in Sanskrit? Vishada? Vishada Yoga. Das ist nicht eine kleine Sache. Die Bhagavad Gita fängt mit einem verzweifelten, gebrochenen Arjuna an, der wirklich physisch, wie sagt man so schön, fertig war. Er war fertig. Er war ruiniert. Eine Stimme sagte in ihm, ich gehe in den Wald, ich büchse aus, ich entfliehe dieser Situation, ich vermeide sie auf diese Weise. Eine andere Stimme sagte, du musst doch und deine Brüder und was alles geschehen ist in der Vergangenheit. Und dann Krishnas Wunsch. Es war eine Spannung, die sich anballte zwischen Arjunas bedingter Natur, wenn man das so sagen kann, und einer und dieser Hingabe, die Arjuna förmlich zerriss in der Luft. Es war nicht jetzt eine kleine Entscheidung, soll ich oder soll ich nicht, stehe ich auf oder stehe ich nicht auf, oder halte ich an meiner Tradition fest oder nicht, oder wie, das ist schon eine große Frage. Sagen wir mal andere kleine Fragen. Esse ich lieber nicht zu viel, damit ich nicht so lange schlafen muss und noch Service machen kann oder so. Es waren nicht diese kleinen Fragen. Es war eine Frage, die ihn zerriss. Ein Kampf, der ihn zerriss. Deswegen, glaube ich, könnt ihr mit diesem Thema jetzt vielleicht mehr was anfangen. Das ist natürlich. Das wird jedem begegnen, der auf dem Weg zu Gott ist. Wir sind ja, inzwischen haben wir uns auch mit interreligiösen Fragen auseinandergesetzt in der Schweiz und wissen, dass Johannes vom Kreuz von der dunklen Nacht der Seele spricht. Dieser dunklen Amavasya-Nacht, nicht, wo kein Licht ist. Amavasya heißt, keine Sterne, kein Mond ist sichtbar. Wo man durch muss. Wo man allein auch durch muss manchmal. Und das ist ganz natürlich. Und dieses Erbeben angesichts dieser Sache, dass man, tue ich jetzt den Willen Gottes oder nicht, ist auch ganz natürlich. Das muss so sein. Hare Krishna. So, nachdem wir jetzt diesen dramatischen Höhepunkt erreicht haben, werden wir weiter segeln in unserer Vorlesung in einfache Gewässer. Was können wir tun in dieser Situation? Wie können wir dazu kommen, uns für Krishna zu entscheiden in dieser Situation, für die Hingabe zu entscheiden? Was für Hilfsmittel gibt es in dieser Situation? Fragen wir noch pointierter, was für ein Hilfsmittel nahm Arjuna an? Und was half ihm letztendlich, seinen Konflikt zu lösen? Arjuna hörte die Bhagavad Gita, wie wir wissen. Und in diesem einfachen, so oft gehörten Satz, hören, von spirituellem Wissen, liegt ein geheimnisvoller Schlüssel verborgen. Im Bhagavatam heißt es, dass wir hören sollten, immer wieder in der Gemeinschaft von Devotees, und dass dieses Hören in der Gemeinschaft wie ein kräftigendes Mittel, ein Rasayana wirkt. Ich möchte euch aus meiner eigenen Autobiografie sagen, ihr seht mich im Augenblick als Patienten von einem Rasayana. Ich darf nichts anderes, es nicht mal den Schatten von einer Zubereitung. Außer diesem langweiligen Khichdi. Nur das. Morgens, abends, nachts, alles. Und man wird da durch diese Behandlung, dann kommen verschiedene Anwendungen, die wir hier nicht, ayurvedischer Art, und man wird, der ganze Körper wird total enttoxifiziert. Alles, was sich so sammelt an Unreinheiten, was zu Krankheit führt, wird rausgenommen aus dem Körper durch Massagen und durch viele, insgesamt 5 Anwendungen. Ich könnte, wem es interessiert, das außerhalb des Tempelraumes sagen. Es ist ein bisschen körperlich. Und dann am Ende ist man wie ein ausgeräumter Wolkenkratzer. Da ist nichts mehr drin. Man ist hohl. Leute, die einen sehen, kriegen Angst um das Wohlbefinden und so weiter. Und dann werden Rasayanas verabreicht. Rasayanas sind so ayurvedische Kräuter, die vermischt werden. Und das baut einen auf. Und irgendwann fühlt man sich wie ein Vulkan kurz vorm Ausbruch. Also man ist so kraftgeladen und auch mit mentaler Konzentration ausgefüllt. Das ist beneidenswert für alle, die sich mit Gesundheit befassen. Das ist unglaublich, diese Erfahrung. Man kennt sich nicht wieder, der Geist. Aber worum es mir geht, sind Rasayanas, Kraftmittel. Die nimmt man, und wenn man richtig vorbereitet ist, das ist auch wichtig, dann lösen die ein Wohlbefinden auf. Durchblutung, Konzentration, alles Mögliche. Das ist also erstaunlich. Ist wirklich erstaunlich. Durch diese Rasayanas können Tote zum Leben erweckt werden. So wird auch gesagt in dem Shloka, den wir gerade beleuchten. Satang prasanga mama virya sangvidu bhavanti kritkana rasayana kata. Das Hören über Krishna ist wie ein Kraftmittel, was jemanden, das Thema Hingabe betrifft, der da tot ist oder fast tot oder so ein bisschen bedingt ist, zum Leben erwecken kann. Wenn er hört, wiederholt hört. Es muss genommen werden in Dosen, die sogar größer werden. Jetzt bin ich eine Woche auf dieser Rasayana-Kur, habe ganz wenig. Nachher werde ich wahre Tüten von Rasayanas essen, so viel. Nicht? Das muss langsam gesteigert werden, weil man noch nicht so viel kann am Anfang. So ist es auch mit dem Hören über Krishna. Zuerst 16 Runden oder zuerst eine Runde, zwei Runden, vier Runden, 64 Runden, 196 Runden, kein Problem. War man so langsam und man ist so von spiritueller Energie durchleuchtet dann, dass man wie ein Vulkan vor dem Ausbruch ist. Hingabe, ja, gerne, ich will doch glücklich werden, sagt man dann. Das ist ganz natürlich, weil die bedingte Natur langsam überwunden ist und eine, sagen wir, spirituelle Natur da ist. In den Heiligen Schriften wird diese Rasayana-Behandlung mit vier einzelnen Schritten gesagt. Diejenigen, die meine Vorlesung kennen, seitdem ich hier bin, schon bei jeder Vorlesung gehört haben, weil ich so restlos begeistert bin, aber ich habe ja auch neue Zuhörer. Die erste Stufe im spirituellen Leben heißt Shravana Das. Das heißt, man ist ein Diener des Hörens. Man hört einfach das transzendentale Thema. Die zweite Stufe, die nicht überschlagen werden darf, auch nicht von älteren Devotees, heißt Varandas oder heißt akzeptieren. Tief im Herzen akzeptieren. Zuerst heißt es, dass man die Themen akzeptiert, dann heißt man, dass man Einweihung akzeptiert und schließlich auf der höchsten Stufe heißt es, dass man seine spirituelle Identität akzeptiert. Als ewiger Diener Krishna. Man sollte aber unbedingt am Anfang darauf achten, dass man die Tradition akzeptiert, durch die man sich Krishna nähert und den Sadhana akzeptiert, auf dem man ist. Sonst kommt es vielleicht nicht zu den gewünschten Stufen. Dann kommt die dritte Stufe, die heißt Sadhandas. Das ist so wunderbar. Sadhana heißt spirituelle Praxis. Du kannst letztendlich spirituelles Leben nicht auf einer intellektuellen Ebene erwerben. Es ist nicht wie ein Thema, was man hört, wie zum Beispiel die Mama-Punkte in der Ayurveda oder so etwas, was man so hier hört und so weiter. Du musst es praktizieren. Das Beispiel in den Schriften, was gegeben wird, ist Zuckerrohr. Um den Saft im Zuckerrohr zu kriegen, brauchst du eine Praxis. Du kannst nicht darüber hören. Außerdem, wenn man darüber hört, ahnt man niemals, dass in diesem bambusähnlichen Angelegenheit der süßeste Saft der Welt verborgen ist. Das ahnt niemand. Das kann man nicht akzeptieren, das denkt man. Man braucht dazu eine Praxis. Zuckerrohr ist einfach, man quetscht die Sache aus, also in so einer Presse, Zuckerrohrpresse. Im spirituellen Leben ist es auch wichtig. Man braucht eine ständige Praxis, um den um den wirklichen, man nennt das Bhakti Rasa, den Wohlgeschmack im Ras, im Bhakti, in der hingebungsvollen Dienst zu erfahren. Das kann man nicht bekommen, indem man einfach nur darüber nachdenkt und nicht einmal durch viel Hören kann man dies bekommen. Man braucht eine Praxis. Und zum Schluss kommt dann Apana. Apana heißt, dass man diese Stufe der Hingabe erreicht, Achievement sozusagen, Errungenschaft. Und das ist auch gleichzeitig die Knospe der Liebe. Und dann kommt Prapanadas. Prapanadas ist die aufgeblühte Liebe zu Gott, die im Herzen da ist. Das ist so der Weg oder die Rasayana-Behandlung für eine bedingte Seele. Viel hören, Shravandas, akzeptieren, praktizieren, erreichen, dann die Knospe der Liebe und dann die vollerblühte Liebe. Apana und Prapana. Prapana heißt der völlige Hingabe, wo also wirklich nur das Interesse Krishna, also der Wunsch, der Plan Krishna, man ist eins mit dem Plan Krishnas. Diese Bezeichnung hat Prabhupada oft in seinen Büchern. Eine sehr hohe Stufe und sehr erstrebenswert. So, wir haben viele Vorlesungen, glaube ich, über dieses Thema gehört, also jetzt vielleicht nicht mit den gleichen Vokabeln, aber mit den gleichen Inhalten, und deswegen will ich dem jetzt nicht, ich möchte euch bitten, euch an das zu erinnern, was ihr schon kennt, was ihr gehört habt, und jetzt zu einem Ende kommen. Wie soll ein Devotee umgehen, der noch nicht auf dieser Stufe ist? Der, wie soll ich mich ausdrücken, schon weiß, dass materielles Leben nicht das ist, das vielleicht auch sogar gesehen hat, oder der das verstanden hat, nachdem er die heiligen Schriften studiert hat, aber noch nicht seine Hände davon lassen kann. Solch ein Devotee sollte glücklich sein, sagt Krishna. Er sollte wissen, dass wenn er weiter über Krishna hört, mit Vertrauen, das ist wichtig, Shraddha ist da sehr wichtig, wenn er weiter hört über Krishna, wird in ihm ganz natürlich durch dieses Hören diese Hingabe entstehen. Und ich möchte euch Beispiele aus eurem eigenen Leben geben. Es ist nämlich interessant zu beobachten, dass diese reine Hingabe schon auftaucht im Leben eines Menschen, der noch nicht auf dieser Stufe des Apana ist, wo er spirituelles Leben errungen hat. Zum Beispiel ein junger Devoti, der plötzlich sich entscheidet, von einem Tag auf den anderen eine Spende zu Krishna zu geben. Und der gar nicht mal gelobt werden möchte dafür, das wäre ja ein materielles Motiv, sondern der es versteckt in die Spendenbox reintut. Für dich, Krishna. Oder jemanden, der eine Vorlesung besucht von Devotees und einfach plötzlich den Wunsch entwickelt, ich möchte auch mit diesem Vorgang anfangen des Krishna-Bewusstseins. Und der chantet, beim Chanten der heiligen Namen große innere Freude verspürt. Es gibt viele solche Beispiele. Ich habe gerade einen Brief gekriegt von jemandem, der ein Buch gelesen hat und der mir seine Erfahrung schildert. Er war so glücklich, als er dieses Buch las. Er war so überzeugt, dass er lachen musste, denn er schlief ein über das Buch, sagt man in Deutsch, und er wachte auf und hatte das Buch in der Hand oder neben dem Bettdecke und las weiter lachend. Mensch, das ist genau das Richtige, da habe ich nachgesucht. Der verspürt etwas, der verspürt richtig Ruchi. Oder ein Devotee, der große Zweifel entwickelt, weil seine bedingte Natur doch nicht so schnell weggeht, wie er sich das vorgenommen hat. Und der dann plötzlich sagt, egal, ich tanze einfach im Kirtan. Ich will jetzt Gornitai erfreuen. Ich weiß, die machen die Arme hoch, das heißt tanzen, nicht? Und ich tanze jetzt mit, ich bin dabei. Und der dabei spürt, das ist richtig, ich fühle mich wohl. Wohl in dem Sinne von, ich fühle mich richtig platziert. Ich weiß, hier ist meine Heimat. Krishna ist sehr barmherzig. ist nicht so, dass er uns nach einem langen Kampf gegen unsere bedingte Seele, nach einer langen Auseinandersetzung mit dem Thema der Hingabe, wo wir tausendmal im Straßenkram gelandet, also dem Linksdrall unserer bedingten Natur gefolgt hat, irgendwann mal etwas das gibt. Nein, Krishna ist so barmherzig, dass er uns das sehr früh gibt. Prabhupada macht diesen Punkt hier in dem Text. Sri Chaitanya Mahaprabhu, das ist die barmherzigste Inkarnation Krishnas, zeigte uns, wie man sich an transzendentaler Glückseligkeit erfreuen kann, indem man einfach nur chantet, hört und in Ekstase tanzt. That's all. Also es wird einfach plötzlich. Krishna sichert auch seinen Devotis seine Hilfe zu, die auf diesem Wege sind, indem er sagt, im 9. Text 9.31, Chiprambhavati Dharmata, sehr bald wird ein Devoti recht schaffen und erlangt beständigen Frieden. O Sohn Kuntis, verkünde kühn, dass mein Geweihter niemals vergeht. Warum vergeht der Devoti nicht? Weil Krishna hinter ihm steht und ihn unterstützt. Der Weg der Hingabe, so schwer er erscheinen macht, wenn man von ihm hört, weil es gegen unsere bedingte Natur geht, wird sehr einfach mit der Hilfe Krishnas, der sich hinter den Hingegebenen, unter dem Versuchshingeber stellt, der Versuche macht und ihn unterstützt auf seine Art und Weise. Und wenn ein Devoti einmal Bhakti hat, einmal Hingabe in seinem Herzen, so beschützt Krishna diese Hingabe, dass obwohl sie zeitweilig bedeckt sein muss, wie bedeckt sein, also bedeckt sein mag, wollte ich sagen, diese Hingabe doch erhalten bleibt und der Devoti dort weitermacht, wo er aufhört, auch in diesem Leben. Krishna sagt das in der Gita, dass er das beschützt, sodass ein Devoti immer wieder zurückkommt zu dem Weg der Hingabe. Also der Hingabe, Pfad der Hingabe ist glorreich. Hare Krishna. Das ist meine Präsentation heute zu euch. Ich weiß nicht, ob ich euch alle erreichen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr mich nochmal einlädt, eine Vorlesung zu geben im Leben. Ich komme einfach aus Puri mit dem Staub von Jagannath Puri im Dhoti noch, hoffentlich. Das sind so Gedanken, die man da entwickelt. Hare Krishna. So, jetzt bin ich gespannt, ob einige Fragen sind oder ob es schon zu spät ist für Fragen. André. Ja. Ja, doch, das sind immer bei spirituellen Dingen, ja, die Bemühung, etwas, was Spirituelles einzuteilen und zu kategorisieren, hat immer gewisse Erweiterungs, da ist Raum zur Erweiterung für diese Konzepte, ja, stimmt. Ein Devoti, der auf der Ebene ist, wo er mit Vertrauen hört, macht manchmal schon sehr große Hingabe erspüren. Das sind flüssige Übergänge sozusagen. Ja. Ja. Es ist nicht, es kann aber auch hintereinander sein. Sagen wir mal, Shravan, man hört erst, dann, also in der ganz einfachen, dann akzeptiert man, dann praktiziert man und dann erreicht man auf einer einfachen Ebene. Es ist schon hintereinander. Es wird meistens als Sukzession gegeben, obwohl man sich darüber bewusst ist, dass sie sich dann so überschneiden und in und out gehen, diese Ebenen. Ein atemloses Schweigen begrüßte den Vortragenden. Muss jetzt nach oben schauen. Wenn manche Augen nach oben gerichtet sind, dann heißt es, die Menschen, die sind jetzt in dass man nicht zu fest vom Weg abkommt. Wie kann man vorbeugen, dass man nicht zu fest vom Wege abkommt? Das, was immer wieder empfohlen wird, ist, die Gemeinschaft von Devotees zu haben. In der Gemeinschaft von Devotees spricht man über das transzendentale Thema und predigt auch zum Teil zueinander. Diese Gemeinschaft mit Devotees, die einem nicht unbedingt in allem Recht geben, wenn man so den Linksdreieck verspürt, sondern die sagen, hallo, man könnte das auch von hier sehen und von dieser Perspektive sehen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das wird deswegen in unserer Tradition so empfohlen, dass selbst, es wird gesagt, selbst Menschen, die schon die Knospen der Bhava verspüren, also die Liebe zu Gott, für die ist es sehr wichtig, auch in der Gemeinschaft von Devotees zu sein. Weil diese bedeckende Natur, die auch als Anatta bezeichnet wird, in ganz feinen Schichten noch immer auftreten können, wenn man in der materiellen Welt ist mit einem materiellen Körper und einem materiellen Geist. Es kann selbst Volker, und das Beispiel, was gegeben wird, ist Bharata. Wir sind ja unter der Führung von Madhu Mangal mit einer Gruppe durch das Tal von Bharata gegangen. Nicht? Das war das heilige Gandaki-Tal, wo Bharata, der König, der die Welt entsagt hatte, plötzlich rübergezogen ist zu einer materiellen Anhaftung. Wir mussten uns bei dieser Reise auch mit diesem Thema auseinandersetzen. Was machen wir da mit diesem Thema, mit dieser Thematik? Ich weiß noch, wie wir da durchgegangen sind. Ich war gebeten worden von den Reiseveranstaltern, Vorlesungen zu geben, täglich, und ich hatte dann dieses Thema gewählt, und ich kann mich deutlich daran erinnern, wie ich tief meditiert habe über die eigene Situation. Ich will ja Krishna, ich will zu dir, aber ich spüre selber in mir noch diese bedeckte Natur, diese feinstofflichen Anatta, die ganz, wie geht man damit um? Und ich glaube, nach dieser Reise, ich flog von Bombay zurück, wenn ich mich richtig erinnern wollte, wo ich so eine Art spirituelles Erweckungserlebnis hatte im Flugzeug. Ich saß dort neben einem Flugzeugkundigen und wir flogen so, und er beunruhigte mich die ganze Zeit, indem er sagte, wir sind vom Kurs abgekommen. Erstmal, das sagte er, das erste Mal, dann sagte er es nach einer halben Stunde wieder. Und da habe ich schon geguckt, wenn man nach einer halben Stunde noch immer vom Kurs ab ist, also dann muss man ja Umwege fliegen, die also... Hoffentlich ist genug Benzin da. Und dann sagte er es aber noch nach 2 Stunden, bis ich ihn der Schwiege gefragt hat. Also, was irgendwie hier? Dann sagte er, man ist fast 90% vom Kurs ab. Aber dazu ist ja der Flugzeugkapitän da, dass der das korrigiert und auf den Kurs geht. Also das Flugzeug geht immer durch die Höhenwinde, das wusste ich auch noch nicht. So ein bisschen vom Kurs weg, und dann hat er da seine Messungsinstrumente, 0,5 Grad vom Kurs ab, und berichtigt dann den Kurs. Deswegen ist es so wichtig, wenn ein Mensch den Pfad des spirituellen Lebens geht, wird er immer leicht mal was, zum Beispiel einen schrägen Gedanken haben, ich glaube, ihr kennt das, und so weiter, oder man verteilt und ist ganz plötzlich sieht man ein Poster auf der Straße und man merkt ja, das war meine Lieblingsband, was die wohl jetzt spielen. und so weiter. Man ist also so ganz unschuldig, das meine ich das jetzt. Nicht? Und man ist also ständig in der materiellen Welt. Und wir hören ja jetzt Bhajans hauptsächlich. und es sind immer, deswegen ist es so wichtig für einen Devotee, die Motivation muss stimmen. Dass er zu Krishna will. Dass er wirklich ein Gottsuchender ist. Dass er wirklich, dass ihm das Wichtigste ist. Dann kann er immer wieder korrigieren und ist auch offen für Korrekturen. Aber wenn Maya in die Motivation reinschleicht, dann wird das sehr heikel, der Pfad des Spirituellenlebens. Dann macht man manchmal wirklich ganz lange Umwege fliegen und braucht dann auch lange Zeit, um wieder zurückzukommen. Leben zum Teil. Motivation ist sehr, sehr wichtig. Also Krishna sieht es auch so, also wenn man die Texte studiert, wo Prabhupada darüber spricht, der Devotee sollte nicht sagen, stolz auf diese Situation sein. Ja, meine bedingte Natur. Da muss man jetzt dazu stehen und die Wikinger-Axt, also ich wäre ja sofort ein Viking, der Schlachten durch die Gegend läuft, die Wikinger-Natur rauslassen. Wikinger ist in Norddeutschland, die Dänen und so, meine Vorfahren Schweden und so weiter. Und man muss sehen, Hare Krishna, ist ja interessant, dass ich das jetzt sehe, es also funktioniert tatsächlich, dieser Vorgang. Da muss man sehen, wie man damit umgeht. Die Heiligen Schriften sagen, wir alle als bedingte Seelen, die noch nicht auf dem Weg der spontanen Hinziehung sind zu Krishna, also das ist jetzt ein Satz von Bhaktivinoda Thakur, sagen, es ist wichtig für uns, damit wir diesen Weg gehen und nicht unter diesem Konflikt leiden, der sich einstellt, dass wir uns im Varnashrama situieren. Was das übersetzt heißt in eine moderne Ausdrucksweise, dass wir physisch, emotional und sozial richtig situiert sind, wo wir hingehören, weil wir sonst nicht in der Lage wären, diese Korrekturen vorzunehmen auf der spirituellen Natur. Wir wären zu schwach. Erst auf der Ebene der Raga Bhakti, also wo man wirklich nur Krishna so denkt, nicht? Auf dieser Ebene, da ist diese Situation nicht mehr so wichtig. Dann mag es sein, dass ein Devotee darauf verzichtet, auf diese Sache und einfach Krishna dient in allen Umständen. Das ist aber eine sehr hohe Stufe, das ist Hare Krishna. Ich glaube, wir sind uns darüber bewusst geworden als eine Bewegung. Wir haben ja einen gewissen Erfahrungswert in unserer Bewegung, wie die sich so entwickelt und wie sich die Devotees in ihr entwickelt, und haben gesehen, dass hier ein Bedürfnis ist, was unbedingt versorgt werden muss. Und ich glaube, dass sich viele darüber bewusst sind und daran arbeiten, erfolgreich und nicht so erfolgreich, wie es bei Menschen der Fall ist. Also sich damit auseinandersetzen, und das ist sicherlich, ja, das führt in die richtige Richtung. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt ein natürliches Ende erreicht. Vielen herzlichen Dank für eure Geduld, zuzuhören. Alles Gute. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag im Krishna-Bewusstsein. Ich bin auch euer Diener jetzt. Ich bin jetzt hier endlich angekommen. Wir waren gestern in Stuttgart, wo es ein neues... Ja, also es ist gar nicht so neu, aber ich wusste gar nicht, dass das so ein... Ich bin ja jetzt 4 Monate nicht da. Ein Nektarzentrum. Bitte, wenn ihr... Es gibt eine herzliche Einladung an alle Buchverteiler. Da ist alles da, wirklich alles. Und die sagen, die Buchverteiler sollen sie besuchen. Also die haben mir gesagt, bitte sag es ihnen. Wir sind die Diener von der Sankirtan-Mission und so weiter. Es sind so Leute, eigentlich Congregational Members. Nicht, sie sind nicht eingeweiht, frisch im Krishna-Bewusstsein, die arbeiten sehr intensiv und haben ein fantastisches Zentrum, Shishtikal. Also, ich habe sowas noch nie gesehen, sogar mit Stil und Kultur und allem. Also bei so jungen Leuten ist das ja nicht immer selbstverständlich. Unglaublich. Wir haben Flyers da, und ihr könnt dann, also gerade wenn ihr, also jeder ist dann natürlich sehr herzlich willkommen. Aber sie haben mir gesagt, weil die Sankirtan-Devotees können dann Leute ansprechen, und vielleicht von 100 verteilten Büchern will dann einer die zum Zentrum kommen. Also haben sie gesagt, das ist ihre Sache. Gut. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Gaur Premanandi Hari Hari Bol.